Bei Sendungen zum Frauenaktionstag vom 2. November gegen das imperialistische Patriarchat und seine Knechte. Wir werden uns als Feministinnen mit dem revolutionären schwarzen Befreiungskampf in den USA auseinandersetzen. Die Sendung wird am Dienstag, 4. Dezember um 2 Uhr wiederholt. Das Thema der ersten Sendung war PCER und Grapo im spanisch beherrschten Raum. Beide Sendungen und zusätzliches Material zum schwarzen Befreiungskampf in den USA sind demnächst auch als Broschüre erhältlich. Die heutige Sendung umfasst 6 Teile. Erstens die Einleitung Geschichte und Aktualität des 2. November. Zweitens die Geschichte der Sklaverei und des schwarzen Widerstands in den USA. Drittens die Black Panther Partei und ihre Zerschlagung in den 60er Jahren. Viertens der Krieg gegen die schwarze Bevölkerung nach der Zerschlagung der Black Panther und die neueren Entwicklungen im Knastsystem. Fünftens der schwarze Befreiungskampf nach den Black Panthers. Der Massenwiderstand, die Sozialistische Republik Neuafrika, die Black Liberation Army und die New African People's Organization NAPO. Und schlussendlich sechstens die Schlussbemerkungen. Nun zu der Einleitung, die Geschichte und Aktualität des 2. November. Am diesjährigen internationalen Camp für Lesben und andere Frauen in Holland haben Frauen aus mehreren westeuropäischen Ländern und auch aus der Schweiz beschlossen, fortan jedes Jahr einen Frauenaktionstag gegen das imperialistische Patriarchat und seine Knechte durchzuführen. Weil wir unseren Widerstand ernst nehmen, müssen wir auch Knast und Repression ernst nehmen. Als Datum für den Aktionstag wurde der 2. November gewählt. Dieses Datum hat eine Geschichte. Am 2. November 1979 drang eine Einheit der Black Liberation Army in das Hochsicherheitsgefängnis von Clinton, New Jersey, USA, befreite ihr Mitglied Asata Shakur und brachte sie in Sicherheit. Am 5. November, Tag der schwarzen Solidarität, wurde den über 5000 DemonstrantInnen unter großem Jubel von der erfolgreichen Befreiung berichtet und über Tonband eine Botschaft von Asata übermittelt. Asata Shakur war bereits Kämpferin der Black Panthers gewesen. Der US-Staat und das zu neuer Größe erstehende Europa führen zurzeit einen Vernichtungskrieg gegen die politischen Gefangenen. Sie zielen damit gegen die revolutionären Kämpfe und den radikalen Widerstand in den Metropolen insgesamt. In der weltweiten Reorganisation der Kapitalverwertung und im Krieg gegen die Befreiungsbewegungen im Trikont können sie sich weniger als je eine zweite Front in ihrem Hinterland leisten. In Europa kämpfen seit dem 30. November 1989 über 40 Gefangene aus PCER und Grapo mit einem Hungerstreik gegen die Zerschlagung dieser letzten Kollektive von politischen Gefangenen durch den spanischen Staat und die Europapolizei. Das Schweizer Kapital hat seine Profite schon immer unter dem gewaltsamen Schutz der führenden imperialistischen Mächte gemacht, insbesondere des US-Staates. Heute ist der Schweizer Staat faktisch Mitglied der Europapolizei. In Fragen der Aufstandsbekämpfung ist er vorantreibend. Wir haben den Tag der Befreiung von Asata Shakur als Aktionstag von uns weißen Frauen gewählt. Als solche stehen wir in anderen Bedingungen und haben einen anderen Kampf zu führen als sie. In dieser Sendung wollen wir die Geschichte und Aktualität des Kampfes von Asata darstellen, das heißt der revolutionären Bewegung, in der sie kämpft. In einem dritten Schritt wollen wir uns mit Verhältnissen zwischen Kämpfen von schwarzen und weißen Frauen auseinandersetzen. Wir haben in der letzten Sendung dargestellt, aus welcher feministischen Position heraus wir revolutionäre Kämpfe von geschlechtlich gemischten Bewegungen angehen. Wir wiederholen diesen Teil nicht, weil wir, wie gesagt, beide Sendungen als Broschüre herausgeben werden.
Give you that good feeling. trouble. You are hazy loose. I'm gonna pack my suitcase, move on down the line. I'm gonna pack my suitcase, I will, mama, move on down the line. Oh well, it ain't nobody worried, ain't nobody crying.
Wir kommen zur Geschichte der Sklaverei und des schwarzen Widerstands in den USA bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir behandeln dieses Kapitel ausführlich in der Broschüre und fassen uns hier thesenartig kurz. Erstens: Kapitalismus hat immer auf Sklaverei oder Leibeigenschaft beruht. In der Geschichte und Gegenwart der USA ist das unübersehbar. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts erarbeiteten schwarze Sklavinnen in den USA 3/4 der Weltproduktion von Baumwolle, das heißt des wichtigsten Rohstoffs für den damals wichtigsten Zweig der kapitalistischen Industrie in Nordamerika und Westeuropa inklusive Schweiz. Nach der formellen Abschaffung der Sklaverei der Schwarzen im Jahre 1865 wurde diese in drei Formen weitergeführt. Erstens Verschuldung aufgrund von Pacht und anderen Verträgen. Diese Form hat seit Ende des 19. Jahrhunderts an Bedeutung verloren. Zweitens häusliche Dienerinnenschaft und andere spezifisch den schwarzen Frauen zugemutete Formen der Sklaverei. Sie entstanden seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1940 waren immer noch 60% der erwerbstätigen schwarzen Frauen Hausdienerinnen. Das bedeutete Einsperrung und Überausbeutung durch die weiße Hausherrin und sexistische Gewalt seitens des weißen Hausherrn, seiner Söhne und männlichen Gäste. Drittens Knast. Wir beschreiben diese dritte Form genauer, weil sie mit dem Thema dieser Sendung direkt verknüpft ist. Die formell abgeschaffte Sklaverei wurde über Black Codes, Gesetze betreffend die Schwarzen, faktisch weitergeführt. Diese machten es möglich, Schwarze unter fadenscheinigen Vorwänden zu verhaften und zu langen Knaststrafen zu verurteilen. Beispielsweise mussten sie permanent einen Ausweis mit sich tragen, dass sie abhängig beschäftigt seien. Konnten sie sich nicht ausweisen, wurden sie verhaftet. Die Gefangenen wurden als ZwangsarbeiterInnen an die Plantagenbesitzer vermietet. Weil diese bei Tod einer Arbeitskraft nun keine Neuanschaffungskosten mehr hatten, verloren sie jedes Interesse an ihrer Erhaltung. Kranke Gefangene wurden zur Arbeit gepeitscht, bis sie tot auf dem Feld zusammenbrachen. Im Sträflingsverleihsystem des 19. Jahrhunderts steckten die drei Elemente der kapitalistischen Sklaverei: Ausbeutung mit der einzigen Grenze des Todes, Vernichtung der nicht profitabel Ausbeutbaren und permanente Kontrolle und Gewalt. Zweitens. Aus Furcht vor SklavInnenaufständen organisierten die Plantagenbesitzer im Süden ihren Staat als besetztes Territorium. In Mississippi zum Beispiel fanden jeden Abend nach Sonnenuntergang militärische Übungen statt. Die berittene Miliz verteilte sich dann auf die ihnen zugewiesenen Reviere und patrouillierte die ganze Nacht. Sie musste die SklavInnen daran hindern, von einer Plantage zur anderen zu gehen und einen Aufstand zu organisieren. Schwarze ohne Pass durften die Straßen von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens nicht betreten. Diese Kontrolle hat sich bis heute erhalten in der militärischen Besetzung der schwarzen Wohnviertel durch die Polizei. Dritte These. Trotz permanenter Überwachung gab es permanent Arbeitsniederlegungen, Sabotagen und Revolten. Sklavinnen, die der sexistisch-rassistischen Gewalt der weißen Herren zu begegnen hatten, vergifteten öfters mal diese Herren. Eine andere Form des Widerstands war das heimliche Erlernen von Lesen und Schreiben und die Ausbildung anderer. In Louisiana zum Beispiel betrieb eine Sklavin eine Mitternachtsschule. Sie unterrichtete von nachts 11 Uhr bis morgens 2 Uhr, bis sie Hunderte ausgebildet hatte. Einem Teil der SklavInnen gelang die Flucht. Seit etwa 1642 gab es im ganzen Süden Gemeinschaften flüchtiger SklavInnen. Sie dienten als Stützpunkte organisierter Plünderungen in den Plantagen und stellten zeitweilig die Führung von Aufständen. Um 1770 und ab etwa 1830 entstanden Bewegungen von Schwarzen und Weißen für die Abschaffung der Sklaverei, sogenannte abolitionistische Bewegungen. Vierte These. Die herrschende Klasse musste einsehen, dass staatliche Gewalt allein die Sklaverei nicht absichern konnte. Sie begann, die Weißen insgesamt in Polizeifunktionen einzubeziehen. 1850 wurde die Fugitive Slave Act, Gesetz betreffend entflohene Sklavinnen, erlassen. Es bestimmte, dass entflohene Sklavinnen ohne juristische Formalitäten eingefangen und an ihre sogenannten Besitzer entführt werden durften. Die Plantagenbesitzer schrieben dafür hohe Belohnungen aus. Als Antwort auf dieses Gesetz begannen geflohene SklavInnen Selbstverteidigungsgruppen zu bilden. Der weiße Abolitionist John Brown baute 1857 eine Guerilla von Schwarzen und Weißen auf. Weil diese Guerilla einen Fehler machte, konnte der US-Staat sie nach kurzer Zeit zerschlagen. Fünftens. In der Geschichte der USA gab es zwei Perioden, in denen eine gleichberechtigte Integration der Schwarzen in die weißen ausgebeuteten Klassen möglich erschien. Wir beleuchten in diesem Teil die erste Periode von 1860 bis 1876. 1865 wurde die Sklaverei abgeschafft, 1867 bekamen die schwarzen Männer das Wahlrecht. Im Hintergrund stand der damalige Interessenkonflikt zwischen der Industrie- und Bankenbourgeoisie der Nordstaaten, vertreten durch die Republikanische Partei, und den Plantagenbesitzern der Südstaaten, vertreten durch die Demokratische Partei, der im Sezessionskrieg 1860 bis 1865 gipfelte. Die Bourgeoisie der Nordstaaten konnte ihre Interessen nur durchsetzen, indem sie die schwarzen Männer und Frauen in die republikanische Armee und die schwarzen Männer als Wähler für die republikanische Partei mobilisierte. Die demokratische Partei konnte demgegenüber mit Leichtigkeit die weißen Arbeiter und Bauern gewinnen, die von den republikanischen Regierungen enttäuscht waren. Sie mobilisierte zugleich rassistisch gegen eine angebliche Negerdominanz. Vor allem aber machte die Demokratische Partei den weißen Arbeiter-, Bauern- und Kleinbürgermännern vor, wie sie sich der angeblichen Negerdominanz erwehren könnten. Es war faktisch die Demokratische Partei, die den Ku Klux Klan als ihren Terrorarm gründete und führte. Diese konzentrierte sich zunächst auf die Ermordung von schwarzen Männern, die sich in die Wahllisten eingeschrieben hatten. Die Stimmenzahlen für die Republikanische Partei stürzten sogar in schwarzen Wohngebieten auf Null. Die weißen Arbeiter, Bauern und Kleinbürgermänner begannen nach dem Vorbild des Ku Klux Klan ihre eigenen Lynchmordbanden zu bilden. Es sieht so aus, dass sie so ihr Monopol über die weißen Frauen als ihre Sklavinnen durchsetzten. Weiße Männer verbrannten unzählige schwarze Männer unter der Beschuldigung, sie hätten eine weiße Frau vergewaltigt. Schwarze Frauen hingegen durften durch Männer aller Hautfarben vergewaltigt werden, gelyncht, zum Beispiel an Straßenlaternen gehängt, wurden sie ohne Begründung. Sechste These. Bis zum Ersten Weltkrieg blieben die Schwarzen von der Lohnarbeit weitgehend ausgeschlossen. Die Industrieunternehmer im Norden diskriminierten die Schwarzen zugunsten der massenhaft einwandernden EuropäerInnen. Erst mit dem Ersten Weltkrieg und 1924 mit einem Gesetz stoppte der US-Staat die Einwanderung aus Europa und begann massenhaft Schwarze zu beschäftigen. Seit dem Einwanderungsstopp gegen EuropäerInnen entflohen viele Schwarze aus den alten Sklavinnenstaaten nach Norden. Neu einwandernde MexikanerInnen und Puerto RicanerInnen nahmen im Süden sofort ihre Stellung ein. Die dortigen Bedingungen der Lohnarbeit blieben der Sklaverei ähnlich, die Häufigkeit rassistischer Gewaltakte weit über dem nationalen Durchschnitt, das Lohnniveau weit darunter. Dies alles verbilligte für die US-Industrie insgesamt die Rohstoffe, von denen 1946 die Hälfte im Süden produziert wurde. Es reizte außerdem sogenannte Zukunftsindustrien wie die Chemie oder die Elektronik, sich im Süden anzusiedeln. Der Aufstieg der USA zur weltweit führenden Wirtschaftsmacht beruhte auf kapitalistischer Sklaverei. Siebtens. Die US-imperialistische Expansion der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts verlängerte die inneren Strukturen der Sklaverei auf die äußeren Kolonien Philippinen, Hawaii, Kuba und Puerto Rico. Der Expansion ging eine Verschärfung im Innern voraus, Rassentrennung und massenhafte Lynchmorde. Der Aufstieg der Befreiungsbewegungen in den äußeren Kolonien seit etwa 1940 wirkte wiederum auf die Schwarzen in den USA zurück, am stärksten die Revolution in Kuba. Achtens. Es war immer eine spezifische Aufgabe der Schwarzen, die Kriege der US-Finanzbourgeoisie zu führen, den erwähnten Sezessionskrieg, die Weltkriege, den Koreakrieg, den Vietnamkrieg, heute den imperialistischen Krieg in der Golfregion. Neuntens. Es hatte in der Geschichte der USA immer wieder kurze Perioden des Zusammenkommens der Kämpfe von Schwarzen und Weißen gegeben. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts zum Beispiel entstand aus gemeinsamen Kämpfen von Schwarzen und Weißen für bebaubares Land eine populistische Bewegung, die zeitweilig Schwarze gegen Lynchmordversuche verteidigte. Ihre weißen Führer integrierten sich nach dem Zusammenbruch der Bewegung im Jahr 1896 in die Kampagne für weiße Vorherrschaft. Der gleiche Mechanismus wird uns in den Anfängen des weißen antiimperialistischen Widerstands der 70er Jahre dieses Jahrhunderts begegnen. Mit ganz wenigen Ausnahmen war und ist für die Weißen radikaler Widerstand eine vorübergehende Lebensphase. Die Integration der weißen ArbeiterInnen in den Imperialismus bedeutete in der ganzen Geschichte eine tiefe Spaltung und Lähmung. Weiße ArbeiterInnen waren sich beispielsweise bis zur formellen Abschaffung der Sklaverei einig, dass diese zu einer unerwünschten Überschwemmung des Lohnarbeitsmarktes führen würde und abzulehnen sei. Die Gewerkschaften schlossen noch in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts schwarze ArbeiterInnen aus. Nach dem Musikstück kommen wir zur Black Panther Partei.
Die Black Panther Partei. Vorgeschichte: die Bürgerinnenrechtsbewegung. Zwischen etwa 1941 und 1963 gab es eine zweite Periode, in der eine gleichberechtigte Integration der Schwarzen in die weißen ausgebeuteten Klassen möglich erschien. Der oberste Gerichtshof erklärte die Gesetze der Rassentrennung und den Abschluss der Schwarzen von den Wahlen, den Ausschluss der Schwarzen von den Wahlen für verfassungswidrig. Hintergrund war, dass der US-Imperialismus in nie zuvor erreichtem Ausmaß die schwarzen Männer und Frauen für den Kriegsdienst und für die Lohnarbeit beanspruchte. Diese Periode von Weltkrieg, Wirtschaftsaufschwung und scheinbaren Integrationsmöglichkeiten bildete den Boden für eine reformistisch dominierte Bürgerinnenrechtsbewegung. Die schwarzen Massen machten in dieser Bewegung und in der ständigen Konfrontation mit dem gewalttätigen Rassismus ihre eigenen radikalisierenden Erfahrungen. Sie durchbrachen zunehmend den reformistisch abgesteckten Rahmen. Im Sommer 1965 gab es in allen größeren Städten der USA massive schwarze Rebellionen. Mit ihrem Nein gegen den Kriegsdienst und gegen den Krieg in Vietnam wirkte die schwarze Befreiungsbewegung auch radikalisierend auf die weiße Anti-Vietnam-Kriegsbewegung. Dies ermöglichte eine Periode des Zusammenkommens der Bewegungen. Die Bullen taten von Anfang an alles, damit aus den radikalisierten schwarzen Massen heraus keine revolutionäre schwarze Führung entstehen könne. 1965 wurde mit Beteiligung des FBI der erste potenzielle Träger einer derartigen Führung ermordet, Malcolm X, schwarzer Nationalist und Gründer der Organization of Afro-American Unity. Er hatte vertreten, dass die Probleme der Schwarzen nur durch eine bewaffnete Revolution lösbar seien. Aber er definierte die Schwarzen in den USA immer noch als AfroamerikanerInnen, also als Bürgerinnen der USA. Es entwickelten sich weitere Ansätze einer revolutionären Führung. Die Geschichte der Black Panther Partei. Im Oktober 1965, nach den schwarzen Rebellionen in allen größeren US-Städten, gründeten einige wenige Schwarze in der West Oakland, Kalifornien, die Black Panther Partei der Selbstverteidigung. Die Selbstverteidigung bestand darin, dass vor allem Huey Newton und Bobby Seale in bewaffneten Patrouillen die Wohnviertel der Schwarzen durchstreiften, um Schwarze gegen die Polizeigewalt zu schützen. Erklärtes Ziel der Black Panthers war die Gründung einer revolutionären Partei. Die Patrouillen griffen nicht ein, wenn die Polizei eine sogenannte ordnungsgemäße Verhaftung durchführte. Sie griffen ein, wenn die Polizei schlug oder beschimpfte. Griffen sie ein, so wichen sie auch dann nicht, wenn die Polizei Verstärkung holte. Schoss die Polizei, so schossen sie zurück. Die Polizei musste berücksichtigen, dass das Umfeld in den schwarzen Vierteln explosiv war. So musste sie sich mal für mal aus den Konfrontationen zurückziehen. Sie konnte die Panthers nicht verhaften. Über die informellen Kommunikationsnetze unter den Schwarzen verbreitete sich die Nachricht von den Black Panthers wie ein Lauffeuer. Den Black Panthers gelang es, Mitglieder der Banden von schwarzen Jugendlichen, der Gangs, anzuziehen. Diese Gangs bewegten sich innerhalb der Grenze des Erlaubten. Es war erlaubt, andere Schwarze zu berauben, zu vergewaltigen und umzubringen. Die Black Panthers überschritten systematisch diese Grenze. Sie schlugen mit ihren Patrouillen praktisch vor, die bewusstlose gegen die Schwarzen selbstgerichtete Gewalt in bewusste gegen den Feind gerichtete Gewalt umzuwandeln. Es zeigte sich, dass viele diese Grenzen überschreiten wollten, ihren Zorn und ihre Frustration in andere Richtung als gegen die Schwarzen selbst lenken wollten, aber nicht wussten wie. Nachdem die Patrouillen etwa ein Jahr lang stattgefunden hatten, wurde Newton in einer der Schießereien verletzt und ein Polizist erschossen. Doch die Bullen konnten Newton immer noch nicht verhaften. Die Black Panthers bekamen Massenunterstützung. Die Black Panthers begriffen, wo sie Schutz finden konnten und starteten eine politische Offensive. Sie begannen ihre Arbeit im ganzen Land zu erklären. Erst 1967 konnten die Bullen Newton verhaften. Erst 1989 konnten sie ihn ermorden. Als Antwort auf die Verhaftung 1967 und auf ihre politische Erklärungsarbeit wuchsen die Black Panthers schlagartig im ganzen Land. Allein in New York meldeten sich in einer einzigen Woche 5000 Personen, die beitreten wollten. Die Kampagne Newton befreien wurde im ganzen Land getragen, durch die Schwarzen, durch die Studentinnenbewegung und durch die Bewegung gegen den Vietnamkrieg. Unter den Tausenden, die den Black Panthers beitraten, waren auch Mitglieder von opportunistischen Organisationen, welche die Black Panthers in nicht-revolutionäre Richtung drehen wollten, und Polizeiagenten. Die Zerschlagung der Black Panthers. Der US-Bullenapparat setzte von 1956 bis 1975 ein Aufstandsbekämpfungsprogramm namens COINTELPRO ein. COINTELPRO heißt Counterintelligence Program. In der Zerschlagung der Black Panthers wurde dieses Programm aufs Äußerste genutzt. Zu den Taktiken des COINTELPRO gehörte unter anderem anonymes Verschicken von fiktiven Briefen, Flugis und so weiter, Einschmuggeln von Dokumenten, die ein Mitglied zum Spitzel erklären, auf Gewerkschafterinnen, Bürgervereine und so weiter Druck ausüben, damit sie politische Leute beobachten bzw. verfolgen, Erpressung, stinkende, zum Beispiel nach Kot riechende Chemikalien auf Zeitungen der Black Panthers sprühen, bestehende Feindschaften innerhalb oder zwischen Gruppen ausnützen, mit Mitgliedern sprechen, um Eifersucht, Rachsucht, Misstrauen oder Feindschaft zu wecken, Gerüchte verbreiten, Verhaftungen aufbauen, Morde organisieren und so weiter. Im September 1968 erklärte Edgar Hoover, der damalige FBI-Chef, die Black Panthers seien, Zitat, die größte Bedrohung für die Sicherheit des Landes, Zitat Ende. Von da an wurden in kurzer Zeit die meisten Kader und viele Mitglieder der Black Panthers ermordet oder verhaftet. Die Black Panthers konnten ihre Strukturen nicht auf Dauer schützen, weil sie sich bewusst nicht clandestin organisiert hatten. Newton zum Beispiel hatte geglaubt, die Klandestinität behindere die Verbindung zum Volk und schränke den Aufklärungserfolg ein. Der Schutz durch die Massen konnte seiner Natur nach nur kurzfristig sein. Es gab Massenmobilisierungen, um die Black Panther-Büros gegen die Angriffe der lokalen Polizei und der FBI zu verteidigen. In Los Angeles griffen 500 schwer bewaffnete Mitglieder einer Spezialeinheit das Parteibüro an. Aber der Staat erlitt kurzfristig eine Niederlage. Dies war sowohl der massiven Unterstützung der Bevölkerung zu verdanken, wie auch der militärischen Technik und Disziplin, die der Black Panther und Vietnam-Veteran Geronimo Pratt seinen Genossinnen beigebracht hatte. In den Knästen traten praktisch alle Schwarzen den Black Panthers bei, wenn sie nicht schon als solche verhaftet waren. So verlagerte sich der Kampf, in den meisten Knästen gab es schwarze Revolten. Am bekanntesten wurde der Gefangenenaufstand in Attica 1971. 40 Gefangene wurden dabei ermordet. Die Bedeutung der Black Panthers, ihre Strategieansätze. Die sogenannten Kommunisten in den USA hatten das Gewehr auf eine Ideologie reduziert. Die Black Panthers postulierten zum ersten Mal nach 100 Jahren in praktischer Weise die bewaffnete Revolution. Sie fanden damit eine riesige Unterstützung unter den Schwarzen und inspirierten die Anfänge des weißen revolutionär-antiimperialistischen Widerstands in den USA. Die Black Panthers kamen wie Malcolm X nicht dazu, ihr Programm auszuarbeiten. Newton vertrat, der US-Imperialismus müsse durch nationale Befreiungskriege im Trikont in Verbindung mit nationalen Befreiungskriegen im Innern auseinandergerissen werden. Die Black Panther-Männer haben sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie eine Befreiungsbewegung von schwarzen Männern sind. So zum Beispiel Newton mit seiner Theorie vom Penisneid des weißen Sklavenhalters. Aus dem gleichen schwarzen Männerblickwinkel sieht Newton die Befreiung.
Wenn der Schwarze seinen Geist, seinen Penis, wieder in seinen eigenen Besitz nehmen kann, wird er seine Furcht verlieren und frei sein Schicksal bestimmen. Dieser Wandel vollzieht sich zurzeit in den Rebellionen der Unterdrückten dieser Welt gegen die Herrschenden. Wir, die Black Panther-Partei, haben zusammen mit allen revolutionären schwarzen Gruppen unseren Geist und unsere Männlichkeit zurückgewonnen.
Innerhalb der Black Panther-Partei gab es offenbar ab einem bestimmten Zeitpunkt Auseinandersetzungen um den männlichen Chauvinismus. Wir werden einige Szenen aus dem Parteileben, geschrieben von Black Panther-Frauen, in die Broschüre aufnehmen.
Brothers and sisters rocking, a dread beat pulsing, fire burning, chocolate power and darkness creeping, night, black veiled night is weeping, electric lights consoling, night, a small hall soaked in smoke, a house of ganja mist,
Music blazing, sounding, thumping, fire. Blood, brothers and sisters rocking, stopping, rocking. Music breaking out, bleeding out, thumping out, fire, burning. Electric power of the red bulb, staying in the brain with the blood flow, and the bad, bad thing is brewing. Ganja crawling, creeping to the brain, coat like hurting, breaking, hurting, fire in the head and a dread beat, bleeding, beating, fire, dread. Rocks rolling over, heart sleeping while rage rising out of the heat and the hurt. And a fist curling anger reaches a her. Then flash of a blade from another to a him leaps out for a dig of a flesh of a piece of skin. And blood, bitterness, exploding fire, wailing blood and bleeding.
Der Krieg gegen die schwarze Bevölkerung nach der Zerschlagung der Black Panthers. 1966-67 setzte die Krise der Weltwirtschaft ein und zugleich der wirtschaftliche Abstieg der USA im Vergleich zu Japan und Westeuropa. Damit war die zweite Periode, in der die gleichberechtigte Integration der Schwarzen in die weißen ausgebeuteten Klassen möglich erschien, auch wirtschaftlich beendet. Ab 1974 ist die Armutsrate von Schwarzen zum ersten Mal seit 1939 wieder gestiegen. Das Durchschnittseinkommen einer schwarzen Familie ist heute noch gut halb so hoch wie dasjenige einer weißen. Die offizielle Arbeitslosenrate von Schwarzen ist mehr als doppelt so hoch wie jene von weißen. Die Sozialhilfe ist unter das Existenzminimum gesunken. In 57% aller schwarzen Familien muss die Frau allein für den Lebensunterhalt sorgen. Die hausangestellten Frauen sind wieder zur weitaus größten einzelnen Gruppe von schwarzen Erwerbstätigen geworden. Ein Drittel der schwarzen Erwerbstätigen insgesamt, also schätzungsweise zwei Drittel der schwarzen Frauen. Die andere, etwa gleich große Gruppe von schwarzen Erwerbstätigen betätigt sich in verschiedensten informellen bis illegalen Erwerbsformen. Im Teil über die Black Panthers haben wir das staatliche Aufstandsbekämpfungsprogramm COINTELPRO vorgestellt. Das breitenwirksamste Aufstandsbekämpfungsprogramm ist nach wie vor die allgegenwärtige Androhung von Vergewaltigung, anderer Folter und Mord durch Bullen, faschistische Organisationen, weiße Männerbanden und einzelne weiße oder schwarze Männer, verbunden mit der exemplarischen Ausübung der Gewalt. Dieses Aufstandsbekämpfungsprogramm, das die Sklaverei aufrechterhält, kommt sogar in den offiziellen Statistiken zum Ausdruck. Schätzungsweise 12% der Bevölkerung in den USA sind schwarz. Aber 50% der offiziell registrierten Ermordeten sind schwarz. Die Wahrscheinlichkeit, vor dem 21. Lebensjahr getötet zu werden, ist für Schwarze 6-mal höher als für Weiße und somit höher als für US-Soldaten aller Hautfarben an der Front in Vietnam. Wie allgegenwärtig die Gewalt des Staates gegen Schwarze ist, zeigt die folgende Beschreibung. Sie ist von der New African People's Organization, NAPO, einer der Nachfolgeorganisationen der Black Panthers.
Hunderte von schwarzen Frauen und Männern, aufgereiht entlang den Straßen, auf den Knien liegend, die Hände hinter dem Kopf gekreuzt, hinter ihnen die patrouillierenden Bullen, dies für Routineuntersuchungen oder wegen des Busbillets oder weil ihre Kleider zu wenig gut waren oder weil ihre Kleider zu gut waren oder wegen der Art, wie sie dastanden. Das ist im Südteil von Los Angeles ein alltägliches Bild.
Ein wichtiger Teil der staatlichen Aufstandsbekämpfung ist die Einführung von Drogen in die schwarzen Wohnviertel seit den 70er Jahren. Jeder junge schwarze Mann sei in den Augen der Bullen ein potenzieller Drogenpusher und werde anzuwerben versucht, schreibt die NAPO. Die Drogen hätten den Charakter der traditionellen schwarzen Gangs völlig verändert, schreibt ein Vertreter der NAPO in einem anderen Artikel. Diese seien entstellt worden zu einer widerlichen Glorifizierung von Blutrache und Tod mit dem Profitmotiv als einziger Grundlinie. Die Gangkriege entstünden jeweils rund um Crack, Kokain, Geld, Prestige, Macht und sogenannte Dinge, die zusammen mit ihnen kommen. Die wichtigsten unter diesen Dingen, der NAPO-Mann spricht es nicht aus, sind die schwarzen Frauen. Dass schwarze Männer sehr regelmäßig von der Zuhälterei profitieren, ist allerdings nicht neu. Die Black Panther-Frauen schrieben schon in den 60er Jahren darüber. Heute gibt es ein Heer von schwarzen Prostituierten ab 11 oder 12 Jahren, meist drogenabhängig, meist mit drogenabhängig geborenen Kindern, die für 2 bis 10 US-Dollar pro Freier arbeiten. Die NAPO sieht einen engen Zusammenhang zwischen der Zerschlagung der Black Panthers durch den US-Staat und dem Aufstieg der Gangkriege im Innern der schwarzen Wohnviertel.
Diese Zerschlagung hinterließ eine Leere, die sofort gefüllt wurde durch koloniale Kultureinflüsse. Junge Gangschläger führen die Lüge des amerikanisch-kapitalistischen Traums zu seinen schrecklichsten Konsequenzen.
Über die Wirkung der Drogen als Teil der staatlichen Aufstandsbekämpfung schreibt die NAPO.
Die Drogen dienen dazu, unter den Schwarzen einen Zustand der Konfusion aufrechtzuerhalten, der es unmöglich macht, gegen den wirklichen Feind zurückzuschlagen.
Die herrschenden US-Medien verbreiten die Lüge, dass die schwarzen Drogengangs für das Eindringen von Crack und Kokain in die weißen USA verantwortlich seien.
Wir werden als Ursache genannt, nicht nur unserer eigenen Probleme, sondern des Niedergangs der USA. Die Voraussetzungen für einen faschistischen Holocaust sind geschaffen,
schreibt die NAPO. Die Voraussetzungen sind auch dadurch geschaffen, dass die Schwarzen zur sogenannten überschüssigen Bevölkerung geworden sind. Sie sind nicht mehr nötig für die Kapitalverwertung. Über die exemplarische Vernichtung hinaus wird heute wieder massenhafte Vernichtung von überschüssiger schwarzer Arbeitskraft vorbereitet oder ist bereits im Gang. Dies geschieht in verschiedenen Formen. Ein erster Angriff richtet sich gegen die schwarzen Frauen. Sie hatten es schon immer schwer, eine legale Abtreibung zu bekommen, ohne sich gleichzeitig sterilisieren zu lassen. 1972 waren fast 2/3 der Frauen, die bei illegalen heimlichen Abtreibungen starben, schwarz. 1980 verbot ein Gesetz Hyde die Verwendung von Bundesgeldern für Abtreibungen, erlaubte sie aber für Sterilisationen. Als Folge verdoppelte sich schlagartig die Zahl der Sterilisationen. Farbige und arme weiße Frauen konnten sich keine Abtreibung mehr leisten, aber die Sterilisation, die dauerhafte Unfruchtbarmachung, war weiterhin kostenlos. Zweitens hat sich ein faschistischer Untergrund herausgebildet, der eng mit dem Bullen- und Ermittlungsapparat verflochten ist und durch Staat und Bourgeoisie finanziert wird. Die wichtigsten Organisationen sind, ins Deutsche übersetzt, der kalifornische weiß-arische Widerstand, die arischen Nationen und nach wie vor der Ku Klux Klan. Vor allem die kalifornische arische Organisation hat mit Nazi-Propaganda systematisch Skinheads rekrutiert und als ihre Frontlinie organisiert. Gegen diese faschistische Vereinnahmung bildeten ab 1986 die Schwarzen, die Jüdischen, die Homosexuellen und die antirassistisch weißen Skinheads ihre eigenen Organisationen. Drittens. Die US-Armee hat schon immer die Ausschließung der schwarzen Jugendlichen von der Berufsbildung und von den Lohnjobs für ihre imperialistischen Ziele genutzt. Sie ködert 17-Jährige mit sonst unerschwinglichen Berufs- und College-Ausbildungen und sonst unerreichbaren Lohnjobs, aber sie müssen sich für mehrere Jahre zum Militärdienst verpflichten. Als Folge sind heute etwa 40% der US-Kampftruppen schwarze oder aus Mittelamerika eingewanderte Männer und Frauen. Im Vietnamkrieg waren die Farbigen in den Kampftruppen an der Front und unter den Gefallenen noch deutlicher übervertreten als in den Kampftruppen insgesamt. Im aktuell vorbereiteten, von den USA vorangetriebenen imperialistischen Krieg in der Golfregion zeichnen sich ähnliche Verhältnisse ab. Das beinhaltet für die US-Regierung auch eine Gefahr. Die radikalen schwarzen Organisationen und die schwarzen Vietnamkriegsveteranen sind heute wieder an der Spitze des Widerstands gegen den Krieg im Golf. Ein vierter Bereich ist der Knast.
Amerikas Gefängnisse sind Konzentrationslager, die nach und nach in Vernichtungslager umgewandelt werden,
schrieb Assata Shakur 1980. Das nächste Kapitel handelt von den Entwicklungen im Knastsystem.
Entwicklungen im Knastsystem. Das folgende ist aus einem Interview mit Morton Sobel, soweit wir keine anderen Quellen nennen. In den USA gibt es mehr Gefangene pro Kopf der Bevölkerung als in allen anderen Industriestaaten der Welt, mit Ausnahme Südafrikas. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Zahl der Gefangenen verdoppelt, während die Kriminalitätsrate zuerst etwa gleich geblieben und in den letzten 5 Jahren sogar leicht gesunken ist. Zurzeit werden noch immer mehr Gefängnisse projektiert.
Und sie werden diese Gefängnisse füllen,
sagt Sobel. Um das riesige und wachsende Knastsystem zu rechtfertigen, sorgen Regierung und Medien dafür, dass die Bevölkerung den Eindruck von einer rasant wachsenden Kriminalitätsrate hat. 3/4 der Gefangenen in den USA sind schwarz oder aus Mittelamerika eingewandert. In den Knästen von New York sind es sogar 91%. Allein schon die Zahlen machen deutlich, dass das Knastsystem in den USA nichts zu tun hat mit Strafe für irgendetwas, was ein bürgerlich-parlamentarischer Staat formell als sogenanntes Verbrechen definiert. Das Knastsystem hat erstens die Funktion der Kontrolle über die schwarze und aus Mittelamerika eingewanderte Bevölkerung. Verfolgung, Verhaftung, Knast, Jugendverwahranstalt und anderes mehr sind in schwarzen und spanischstämmigen Wohnvierteln alltägliche Realität. Eine Besonderheit der US-Justiz ist die Grand Jury, eine Kommission, die Vorermittlungen durchführt. Vorgeladen werden kann jeder und jede, ohne dass nachgewiesen werden muss, dass er oder sie überhaupt etwas auszusagen hat. Grundsätzlich besteht Aussagepflicht und auf Nicht-Aussage stehen bis zu 3 Jahre Knast. Der größte Teil der für Nicht-Aussage im Knast Sitzenden hätte zur Black Liberation Army aussagen müssen. Die US-Justiz wendet in den Ermittlungen die direkt körperliche Folter an. So konnte zum Beispiel Herman Bell, Kämpfer der Black Liberation Army, nur deshalb verhaftet werden, weil drei Genossen die Folter nicht aushielten. Bell selbst wurde noch brutaler gefoltert. Das Knastsystem hat zweitens die Funktion der Ausbeutung von Zwangsarbeit und der meist heimlichen Vernichtung von Gefangenen, wobei die Übergänge zwischen Ausbeutung und Vernichtung fließend sind. Das staatliche Knastsystem ist traditionell gekennzeichnet durch massive Überbelegung, Hungerrationen beim Essen und medizinische Experimente. Schätzungsweise 85% aller neuen Medikamente werden in der ersten, das heißt der gefährlichsten Erprobungsphase, an Gefangenen ausprobiert. Das US-Verteidigungsministerium, Pharmakonzerne und Universitäten testeten zum Beispiel die Wirkung von Impfstoffen gegen Malaria, Typhus, Diphtherie und verschiedene Grippeviren. Gefangene seien billiger als Schimpansen, sagt ein Pharmaboss. Ein Beispiel für einen traditionellen Vernichtungsknast ist San Quentin in Kalifornien, wo 1971 zum Beispiel der Black Panther George Jackson ermordet wurde und wo 1978 der Black Panther Geronimo Pratt inhaftiert war. Eine Besucherin bei Pratt berichtete 1978,
die Wärter schüren und organisieren die Konflikte zwischen Gefangenen. Ein Schwarzer wird zum Beispiel mit drei Faschisten zusammengelegt und andern Tags erstochen aufgefunden. Tags darauf sterben dafür zwei Weiße in einem anderen Trakt. Die Wärter geben den Gefangenen Waffen und Metallsägen im Austausch gegen einen Toten. Tötungsmethoden der Wärter sind zum Beispiel feine Glassplitter im Essen.
Als Modell für neue staatliche Gefängnisse gilt das Marion-Gefängnis, das etwa 300 Gefangene in teilisolierten Zellen fassen kann. Vor etwa 5 Jahren gab es in Marion einen Gefangenenaufstand, bei dem zwei Wärter getötet wurden. Daraufhin wurden alle Gefangenen in ihre Zellen eingeschlossen und 5 Tage lang von den Wärtern zusammengeschlagen. Nachher wurde das Konzept geändert. 23 Stunden pro Tag Einschluss in Einzelzellen, 1 Stunde Auf- und Abgehen im Korridor vor den Zellen. Die Betten in diesen Zellen sind aus Zement mit Haken an den Ecken. Soll ein Gefangener bestraft werden, so wird er ausgestreckt auf sein Bett gefesselt, manchmal für mehrere Tage. Eine neuere Entwicklung seit den 70er Jahren ist die Schaffung von Isolationstrakten und sogenannten Verhaltensänderungsprogrammen für Frauen, in denen psychiatrisch und medizinisch gefoltert wird. In dieser Entwicklung drückt sich aus, dass Frauen einen bedeutenden Teil des revolutionären Kampfes tragen, unter Weißen vermutlich den mehrheitlichen. Eine Minderheit von Gefangenen wird seit 1977 nicht mehr heimlich, wie in St. Quentin, sondern wieder offiziell ermordet, das heißt hingerichtet. Die meisten sind wiederum Schwarze und sie werden wegen angeblichen Mordes oder Vergewaltigung an Weißen Frauen hingerichtet. Zurzeit ist eine internationale Kampagne gegen die staatliche Ermordung des 1982 zum Tod verurteilten Mumia Abu Jamal in Gang. Jamal ist kämpferischer Journalist und war in der Black Panther Partei. Beispiele für die Ausbeutung von Zwangsarbeit, die immer auch mit Vernichtung verbunden ist, gibt es heute im Süden. In Texas gibt es staatliche Gefängnisse, die Baumwollfelder besitzen. Pflücken die Gefangenen nicht die festgelegte Mindestmenge an Baumwolle, so werden sie ausgepeitscht. Im Süden gibt es heute noch ungefähr 25 kleine private Gefängnisse und ihre Zahl wird laut Sobel wachsen. Der Staat zahlt den Gefängnisbesitzern einen bestimmten Betrag pro Tag für den Betrieb. Die Besitzer dürfen die Arbeitskraft der Gefangenen ausbeuten. In diese Knäste werden die leichter kontrollierbaren und ausbeutbaren Gefangenen verlegt. Wenn sie ihr Soll nicht leisten, werden sie in die staatlichen Knäste zurückgeschickt. Die Knäste der schnellen Vernichtung.
Ihr seid immer noch in der Sendung über den revolutionären schwarzen Befreiungskampf in den USA. Wir kommen zum fünften Kapitel, der schwarze Befreiungskampf nach den Black Panthers. Der Massenwiderstand. Der schwarze Massenwiderstand richtet sich in erster Linie gegen die Lynchmorde durch Bullen, faschistische Organisationen oder weiße Männerbanden. Die Lynchmörder werden traditionellerweise freigesprochen, selbst wenn ihre Tat zweifelsfrei erwiesen ist. Vor einem Jahr geschah in New York das absolut Außergewöhnliche, dass zwei der Lynchmörder des schwarzen Jugendlichen Yusuf Hawkins zu längeren Knaststrafen verurteilt wurden. Der schwarze Protest auf der Straße habe ein Ausmaß erreicht,
dass die Stadt am Rande eines Nervenzusammenbruchs war,
schrieb die Zeitschrift New York. Der schwarze Massenwiderstand ist schon in früheren Fällen dazu übergegangen, aus den schwarzen Ghettos herauszugehen und die Häuser auch in den weißen Vierteln niederzubrennen, die Geschäfte auch dort zu plündern. Entscheidend ist aber, dass die Schwarzen ihre Objekte nach politischen Kriterien auswählen und bewusst und organisiert vorgehen. Besonders häufig werden Polizeikommissariate oder Justizgebäude angegriffen. Das bewusste und organisierte Handeln und nicht der Sachschaden im Einzelnen muss die herrschende Klasse und ihren Staat beunruhigen. Die NAPO schreibt dazu:
Trotz Drogen entwickelt sich ein Geist der Rebellion in der Jugend. Sie beginnt, die dekadenten, individualistischen Formen der Drogenkultur anzugreifen. Immer häufiger sind Anhänger oder Knöpfe mit Malcolm X zu sehen.
Der schwarze Massenwiderstand richtet sich auch gegen den erstarkenden und staatlich vorangetriebenen Faschismus. Hier ein Beispiel. Für den 21. Januar 1989, Gedenktag für den schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King, bewilligte die Polizei eine Demo von Ku Klux Klan und Nazi-Skinheads in Atlanta. Die Polizei bewilligte die Demo nicht nur, sie arbeitete einen hochsicheren Sicherheitsplan aus, kontrollierte alle Zugänge und Zufahrten zum Ort der Demo und schützte die schlussendlich 8 Demonstranten mit über 2000 Polizisten und National Guards. Die NAPO und andere organisierten die Gegendemo. Die mehreren tausend, weit überwiegend schwarzen GegendemonstrantInnen waren sehr kreativ im Ausfindigmachen von Lücken im hochsicheren Sicherheitsplan. Schlussendlich übersprangen Hunderte von schwarzen AntifaschistInnen die Absperrungen, schnitten den Faschisten den Weg ab und bewarfen sie mit Steinen und Flaschen. Die 8 Faschisten ergriffen die Flucht und ließen eine Straßenschlacht zwischen schwarzen AntifaschistInnen und Bullenapparat zurück, der nun seinen eigenen faschistischen Charakter entblößen musste. Der schwarze Widerstand gegen die rassistische Gewalt bringt seinen blinden Fleck gegen die schwarzen Frauen deutlich zum Ausdruck. In allen uns zugänglichen Quellen haben wir unzählige und vehemente Kämpfe gegen Morde an schwarzen Männern gefunden, aber keine Spur von Widerstand und kaum eine Erwähnung der Morde, Vergewaltigungen und anderen Foltern an schwarzen Frauen. Ein Beispiel: In Harlem wurde eine schwarze Frau durch weiße oder schwarze Männer vergewaltigt und anschließend vom Dach eines mehrgeschossigen Hauses geworfen. Es gab keinen Protest.
Die Sozialistische Republik Neuafrika. Die heute bestehenden revolutionären schwarzen Organisationen setzen als strategisches Kampfziel die Sozialistische Republik Neuafrika. Dieses Ziel hat eine lange Geschichte. Innerhalb der Bewegung für die Abschaffung der Sklaverei formulierte 1829 David Walker, ein losgekaufter oder geflüchteter Sklave, als erster einen schwarzen Nationalismus. Die Schwarzen sollten ihre Hoffnungen nicht nach Afrika richten, sondern in den USA selbst politische und ökonomische Rechte erkämpfen. Zu diesem Zweck müssten sie sich getrennt von den Weißen organisieren. Walker glaubte an